So, einen wunderbaren schönen Tag dir, wo auch immer du gerade bist. Und ja, herzlich willkommen zu einer Gottesdienstpredigt, die ich halten durfte. Das war gerade letzt Anfang, also nicht Anfang, sondern Ende letztes Jahres. Und ich dachte, hey, ich nehme es doch nochmal auf, weil es geht eigentlich so ein bisschen um das Thema Jahresvorsätze. Ja, Jahresvorsätze kennen wir. Und jetzt ist gerade Anfang eines neuen Jahres und vielleicht hast du schon Jahresvorsätze dir gemacht oder neue Pläne, neue Ideen, Ziele, die du dir gesetzt hast. Und die Frage ist natürlich, hey, inwiefern stimmen diese überein mit Gottes Vorsätze für uns, Gottes Ideen für uns? Bringt es uns näher zu ihm? Werden wir näher zu seiner Ebenbildlichkeit gemacht? Oder sind es eher Vorsätze, die doch eher für uns ist? Ja, und weil wir ja als Christen dazu aufgefordert sind, nicht nach dem Weltlauf zu folgen, und darum geht es auch ein bisschen um im heutigen Bibelvers, schauen wir uns doch einfach mal an, ja, was möchte eigentlich Gott für unser Leben? Was für Vorsätze möchte er für uns? Und natürlich nicht nur Anfang Jahres, sondern eigentlich jeden Tag, ja, jeden Moment. Was für Vorsätze möchte er von uns? Und stimmen diese mit überein über die, die wir uns selber machen? Und so hören wir doch gerne gemeinsam uns den Römerbrief an, nämlich das Kapitel 12, die ersten zwei Verse. Römer 12, die ersten beide zwei Verse. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und ja, besonders zu dieser Weihnachtszeit, die wir ja gerade hatten, konnten wir besonders wieder mal daran denken, dass Gott uns wirklich richtig, richtig liebt. Ja, dass Gott Erbarmen mit uns hat und deshalb seinen einzigen Sohn gesendet hat, als ein Geschenk, das wir dann aus Glauben heraus, allein aus Glauben, nicht aus Werken, Gott, dass wir mit Gott eine Beziehung haben dürfen, dass Gott uns annimmt, egal wie wir sind, egal wo wir sind und wo wir stehen. Ja, Gott nahm das auf sich, trotz all den Fehlern, die wir gemacht haben, die wir machen und sogar noch die, die wir machen werden. Und ich habe für das Ganze eine Illustration gemacht, aber ich habe es ja hier gerade nicht, merke ich gerade. Daher, ja, es ist einfach wichtig für uns zu wissen, hey, wir haben dieses Geschenk erhalten von Gott. Nicht aufgrund, wie gut wir sind, sondern aufgrund dem, dass wir Gott vertrauen. Und das ist ein Geschenk, ja. Und Gott hat sich uns für das erbarmt. Und deshalb ermahnt Paulus uns jetzt also, hey, ihr sollt mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellen. Und denkt jetzt nicht, dass das so ist, dass man aus dem Glauben gerettet ist und jetzt muss man noch diese Errettung vervollständigen. Ja. Dieses Problem hatten die Galater, daher, wenn wir uns den Galaterbrief anschauen, dann schreibt Paulus ihnen im Vers 3,3, ja, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Weil er macht diesen Punkt vorher im Galater, also vorher im Kapitel, wo er schreibt, hey, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Heftig. Und so schauen wir uns doch das Ganze an in drei unterschiedlichen Themen, beziehungsweise ich habe es in drei Gliedern aufgegliedert. Das eine ist die Antwort auf Gottes Barmherzigkeit, also unsere Antwort auf diese Barmherzigkeit Gottes. Das zweite ist dann das Thema, ja, was heißt es denn, nicht dem Weltlauf anpassen? Ja, das eine ist positiv formuliert, wie, was sollten wir machen? Und das andere ist negativ formuliert, nämlich, was sollten wir nicht tun, nämlich nicht dem Weltlauf anpassen? Und dann der dritte Punkt ist auch die Unterscheidung zwischen nun Gottes Vorsätzen für uns und wir diese unterscheiden können von die der Welt, damit wir dann den guten Lauf vollenden können. So, Johannes schrieb ja, hey, nicht die Taten vervollständigen unsere Rettung, weil die Errettung ist allein aus Glauben. Und deshalb schreibt Johannes dann auch, Gottes Liebe ist nicht vervollständigt worden, als der Vater Jesus Christus nun uns als Sühneopfer gegeben hat für unsere Sünden, sondern seine Liebe ist ersichtlich geworden. Nicht vervollständigt, sondern ersichtlich. Und genau das ist es nämlich, dass ein echter Glaube, ja, wir sind durch den Glauben errettet worden, aber ein echter Glaube ist nie alleine. Ein echter Glaube ist ersichtlich. Und deshalb, sagt Paulus, nun, deshalb ich ermahne euch, ja, dass ihr euch auch mit Leib und Leben Gott als dieses lebendige und heilige Opfer zur Verfügung stellt, denn an solchen Opfern hat er Freude. Weil das ist auch die Art der Liebe, die Jesus uns gegeben hat, die er uns gezeigt hat. Das ist Liebe. Weil er hat sich selbst auch, ja, mit Leib und Leben uns hingegeben. Es ist nicht die Art von Liebe, wo man sagt, ja, was für Bedürfnisse erfüllst du mir? Wie, was habe ich davon, dich zu lieben? Sondern es ist die Art von Liebe, die sagt, hey, ich liebe dich für wen du bist und nicht, weil du etwas Gutes getan hast, sondern weil du es bist. Und ich gebe mich hin für dich, selbst wenn ich in dem Sinne nichts dafür bekomme. Und deshalb gebe ich mich komplett dich hin, weil ich, das ist die Art der Liebe, ja, eine bedingungslose Liebe. Und oft ist es so, wenn wir uns dann vorstellen, sagen wir mal, wir vertrauen auf Jesus, wir würden vielleicht sagen, ja, wir würden für Jesus unser Leben hingeben, ja. Wir würden für ihn eine Kugel einfangen. So wie wir sagen würden, ich würde für meine Freundin eine Kugel einfangen, ja. Oder ja, wenn es darum geht, hart auf hart, und ich müsste für meinen Glauben sterben, ja, dieser Moment von Ehre und Ruhm, das würde ich vielleicht noch machen. Aber die Frage ist, ja, würde ich auch Dinge tun, die vielleicht auch peinlich oder beschämend sind? Oder sogar, wo ich darunter leide? Ich sage vielleicht, ich würde eine Kugel fangen, aber würde ich dann auch liebevoll zu meiner Freundin sein, wenn sie mich mal anmotzt, wenn sie mich mal verletzt? Obwohl sie es nicht wollte. Ja, würde ich trotzdem versuchen, nicht ihr das heimzuzahlen oder zu versuchen zu wollen, dass sie auch diesen Schmerz mal spürt, sondern dass ich mich vielleicht verletzlich mache und sage, das hat wehgetan. Und das Gespräch suchen. Ja, oder sie überhaupt einfach trotzdem liebevoll behandeln. So etwas ist ganz, ganz anders als eine Kugel einfangen. Aber das ist genau diese Art von Sterben, zu der wir aufgefordert sind. Weil dieses Sterben fühlt sich nicht speziell an. Nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn ich mir Challenges vorgestellt habe, ja, wo ich mich hingebe für Christus, dann war es meist heldenhaft, dramatisch, voll mit Ehre und Würde verbunden. Aber würde ich auch Anstatt ein Spiel zu spielen mit anderen in der Gruppe, mich zu der Person hinsetzen, die vielleicht alleine da ist, mit der es vielleicht nicht so lustig ist, zu sprechen, würde ich auch diese Dinge tun, wo ich vielleicht nicht das Beste habe. Ja, wo ich auf den anderen schaue. Das ist diese Art von Sterben, zu der sind wir aufgefordert. Diese Hingabe ist nicht nur in den krassen Momenten, zum Beispiel auf der Straße, wo wir sagen, hey, ich gehe jetzt raus, um das Evangelium zu verkündigen, sondern auch in den kleinen Dingen. Und da kommt es dann zum zweiten Thema, nämlich nicht den Weltlauf anpassen. Und ich möchte hier eine kleine Illustration machen, eine kleine Geschichte noch über mich, denn ich selbst war viel stark im Buddhismus unterwegs. Und dort ist der Gedanke, alles Materielle ist Leiden. Ja. Alles ist Leiden, außerhalb von mir. Aber mein Geist ist rein. Super. Und wenn mein Geist rein ist, kann ich so ziemlich machen, was ich möchte mit meinem Körper. Theoretisch. Habe ich nicht gemacht, aber man könnte es. Und diese Philosophie sehen wir schon noch recht oft. Ja, außen. Unser Körper ist alt, er altert, er wird stinkig, ja, er wird, er geht zum Tod, er verfällt, zerfällt. Aber mein Geist, ja, der ist ganz anders. Und nun, Tatsache ist aber, Gott sagt uns, unser Geist und unser Körper ist nicht getrennt voneinander. Wir sind beides, Körper und Geist gleichzeitig. Und das heißt, wenn wir auf Gottes Liebe antworten, dann sollten wir das nicht nur körperlich tun, sondern auch geistig. Wenn wir sagen, wir geben uns hin, dann soll es nicht nur geistig sein, indem ich sage, ja, ich würde mich wirklich dann voll hingeben, wenn es darauf ankommt, aber dann körperlich das nicht tun. Und hier ist der zweite Punkt, nämlich dem Weltlauf nicht anpassen, weil das bedeutet auch, wir bekommen heutzutage so viele Informationen von außen herein. Ja, wir konsumieren so viel auf sozialen Medien, so viele Tipps und Tricks von Gurus, von Influencer, die scheinen gut zu sein. Ja, die scheinen uns gerade dort anzusprechen, was ich möchte. Und das ist auch geistige Nahrung. Und wir können nicht sagen, unser Geist ist rein genug, ja, dass wir dann nicht davon beeinflusst werden, weil wir müssen schauen, hey, was konsumieren wir geistig, weil das wird sich dann auch körperlich, also gegen außen, unserem Verhalten, sich auswirken. Wenn ich zum Beispiel sehe, wenn jemand eine andere Person disst, ja, auf sozialen Medien, keine Ahnung, so in Rap-Battles, wo jemand ganz viel Ehre, Lob bekommt, und ich denke, ja, diese Art von Ehre und Lob möchte ich auch haben, dann werde ich mich dann auch so verhalten. Und es muss jetzt nicht nur auf Rap-Battles, das ist vielleicht ein bisschen weit weg entfernt, aber wir alle haben schon mal Sachen gesehen, wo wir denken, hey, so möchte ich mich verhalten, aber ist vielleicht nicht ja, die Art und Weise, die Jesus uns auffordert, miteinander umzugehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke, dieses Bild vom Dissen oder überhaupt jemanden wissen, sich zu necken auf eine Art und Weise, wo man zeigt, hey, ich stehe ein bisschen über dir, das gibt es sehr oft. Und man legt es dann weg und sagt, das ist eher kompetitiv oder es ist ein bisschen, es hilft der Gruppenbildung und alles. Und es gibt wirklich auch Dinge, ja, wenn man zum Beispiel Sport macht, dann passt das sehr gut auch in das hinein, dass man kompetitiv sein möchte. Aber man muss dann schauen, und das ist ein bisschen schon vorweggenommen zum dritten Thema, man muss ein bisschen schauen, wenn ich jetzt dieses Fußballspiel spiele, ist es einfach, weil ich jetzt mit meinem Team eine gute Zeit haben möchte und gemeinsam etwas eine Errungenschaft haben möchte, gewinnen möchte. Oder geht es plötzlich in diesem Fußballspiel darum, dass ich einfach besser sein möchte als das andere Team und einfach gewinnen möchte, ihnen zeigen möchte, wie gut ich bin? Ja, wie unglaublich begabt ich bin. Und damit die anderen mich auch ansehen als eine besonders begabte Person. Aber auch körperlich. Sehr interessant ist, dass auch die körperliche Leistung. Sehr interessant ist auch das Körperliche. Weil die Art, wie wir uns verhalten, ja, wenn wir mal mit etwas angefangen haben, sagen wir zum Beispiel ein Habit, also eine Gewohnheit, dann wird sich das langsam dann auch auf unseren Geist auswirken. Und das ist spannend, weil Timothy Keller hat das selbst auch mal so beobachtet. Hey, wenn in einer Gemeinde wirst du nicht mit jeder Person es gut haben. Und er hat sich dann trotzdem mit einigen Leuten zusammengesetzt, die er jetzt nicht besonders mochte, aber hat sie trotzdem mit Liebe behandelt. Und interessanterweise war es dann so, dass man diese Menschen dann auch angefangen hat zu lieben, obwohl man es geistig noch gar nicht machte, wollte, in dem Sinne fühlte. Ja. Und damit meine ich nicht nur die erotische Liebe, sondern wirklich auch diese freundschaftliche, diese Hingabe, die Jesus uns auch vorgelebt hat. Und dieses Zusammenspiel von Geist und Körper ist sehr wichtig, ja, dass wir uns dem bewusst sind, dass was wir konsumieren, wie wir uns verhalten, was wir für uns für Vorbilder nehmen, dass das Auswirkungen hat auf uns. Und wir sollten eben uns nicht nach dem anpassen, sondern eben wir sollten uns hingeben. Ja, wir sollten nach Jesus Ebenbildlichkeit streben. Jetzt die Frage ist, oder die Frage, die ich mir manchmal stellte, war, ja, okay, ich möchte mich Jesus hingeben, ja, ich mache das Ganze und ich möchte schauen, dass ich nicht dem Weltlauf anpasse und die ganze Zeit möchte ich am Reich Gottes bauen. Ja, ich möchte der Heiligung wachsen, dass ich mehr dem Ebenbildlichkeit Jesus nachfolge. Aber wann habe ich meine Pause? Ich kann ja nicht die ganze Zeit, ja, etwas für Gottes Reich bauen. Aber Tatsache ist, und das ist eben das Spannende, was ich gerade erst vor kurzem wirklich in diesem ganzen Umfang erleben und verstehen durfte, war, dass wenn wir nicht für Gott arbeiten, dann arbeiten wir automatisch für Satan. Paulus beschreibt das so. Im Römer 6,13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Was er sagt ist, entweder wir verhalten uns wie als Werkzeuge der Ungerechtigkeit oder aber als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Es gibt somit nicht diesen neutralen Bereich, wo wir einfach mal Pause machen. Ja, aber wie ist es denn, wenn ich Fußball spielen möchte? Ja, oder wenn ich mal einfach ein Buch lesen möchte, mich mit Freunden treffen möchte, wenn ich esse, ja. Was ist dann? Und hier liegt oft dieses falsche Verständnis für Gottes Reich bauen. Denn wir denken, hey, wenn ich arbeite für Gottes Reich, dann ist es immer in diesen Momenten, wo ich zum Beispiel bete, wo ich die Bibel lese, wenn ich evangelisieren gehe. Ja, in all diesen Momenten, ja, da baue ich für Gottes Reich. Und wenn ich das nicht mache, ja, dann habe ich einen neutralen Bereich und dann gibt es noch den Bereich, wo ich einfach für Satan arbeite. Und das sind wirklich die bösen Dinge. Ja. Wenn wir lügen, dann ist es ungerecht. Aber was er sagt, ist eben, nein, das ist nicht so. Und wenn wir uns die Bibel wirklich mal ein bisschen genauer anschauen und uns überlegen, ja, was hat Gott selbst gemacht und gehandelt, dann wissen wir auch, er hat geruht am siebten Tag. Er sagt ja uns sogar, Jesus sagte uns, Der Sabbat wurde nicht erschaffen, damit wir uns dem Sabbat unterordnen, in dem Sinne, damit wir irgendwie Gottes Reich bauen oder was auch immer, sondern der Sabbat wurde für den Menschen erschaffen. Weil der Mensch braucht auch diesen Ausgleich, diese Ruhe. Ja? Der Mensch braucht diese Zeit, wo er auch mal essen kann. Im Prediger lesen wir ja, was hat denn der Mensch davon, von all dieser Mühe, die er sich abgibt? Nun, er darf sich auch freuen, wenn wir essen und trinken. Weil auch das Ausruhen ist ein Vertrauen in Gottes Souveränität über mein Leben. Dass er auch ohne mein Handeln wirkt, zuschaut und nun alles im Griff hat. Und das gilt für alle Bereiche im Leben. Wenn wir uns Zeit nehmen für meine Freunde und ein offenes Ohr haben, einander helfen, zuhören, zusammen sind, ja auch all das ist ein Dienst an Gott. Ja, auch das ist ein Dienst für ihn, weil wir machen etwas zu Ehre und zu Willen Gottes. Wenn wir zu Jesus schauen, auch er war mal müde und musste sich ausruhen, musste schlafen. Und auch das ist Werke der Gerechtigkeit, weil auch das gehört zum Ganzen dazu. Und, auch, und in all diesen Handlungen, ja, dürfen wir uns im Hinterkopf behalten, dass das auch zu Ehre Gottes geschieht. Alles sollte zu Ehre Gottes geschehen. Und wie ich schon erwähnt habe, auch mit dem Fußballspielen, es ist nicht immer so einfach, das zu unterscheiden. Ja, es ist nicht ganz so einfach zu unterscheiden, ja, ab welchem Punkt in meinem Herzen mache ich es zu Ehre Gottes oder wann mache ich es, um mich groß zu machen, und das wären dann wieder Werke der Ungerechtigkeit. Wir kommen zu dem in einem Moment, aber was in diesem zweiten Punkt sehr wichtig ist nämlich, der Gottesdienst endet nicht mit dem Sonntag. Der Gottesdienst ist nämlich eben genau unser ganzes Sein, unsere ganze Hingabe in allen Bereichen, nicht nur für die glorreichen, rituellen Dinge, die wir machen, nämlich wenn wir gefragt werden in einem gefährlichen Land, bist du Christ, und dann ist man heroisch und sagt ja, und dann baut man am Gottesreich. Nein, in jedem Verhalten, durch unser Leben hindurch, auch nach dem Sonntag, auch am Montag, ist ein Gottesdienst. Weil ansonsten, und so hart es auch klingen mag, sind wir nichts anderes als die neuzeitlichen Pharisäer. Ja, wir gehen in die Kirche, denken wir ehren damit Gott, und dann gehen wir wieder nach Hause, um wieder für uns etwas zu machen, für unsere Freizeitbeschäftigung. Und wir gehen einfach in die Kirche, um Gott zu gefallen, mit halbem Herzen nachzufolgen. Aber Gott ist kein Hobby. Ja, er ist keine Freizeitbeschäftigung. Ein Task, das man macht. Sondern Gott ist, der Dienst an Gott ist unser ganzes Leben. Ja, er ist alles, er umgibt uns. Und wenn wir es nicht machen, dann ist es automatisch für die Werke der Ungerechtigkeit. Aber machen wir uns nichts vor. Auch wir sündigen immer noch. Und wir werden auch immer noch sündigen. Das ist so. Es ist sehr einfach gesagt, hey, arbeite einfach am Reich Gottes, weil wir kennen uns. Und leider sind wir noch Sünder, die auch Werke der Ungerechtigkeit tun. Und auch da ist es wichtig, sich zu erinnern, hey, Jesus hat auch diese Werke hat er getragen. Nicht nur alles, was wir gemacht haben bis zu unserer Errettung, zu unserer Bekehrung, sondern auch alle zukünftigen Werke hat er getragen. Und was er möchte von uns, ist einfach diese Umkehr. Wenn wir merken, hey, wir arbeiten wieder mal ein bisschen lange an diesen Werken der Ungerechtigkeit, dass wir wieder merken, hey, stopp, was mache ich da? Und dann drehe ich mich wieder um. Ja. Buße tun. Buße heißt auf Hebräisch, bedeutet wortwörtlich, einfach Umkehr, ja, hin zu Gott wieder. Und das ist eben das Ding, wenn wir Buße tun, ist nicht einfach Wörter sagen und das sind wieder Werke der Gerechtigkeit, sondern was wir machen mit Buße ist, wir kehren wieder um und das beinhaltet ihm das auch offenlegen, was man falsch getan hat. Ja, diese Umkehr, ja, sollte aus einer richtigen Herzenshaltung geschehen. Und deshalb, und das ist auch ein wichtiger Punkt, sind diese Gottesdienste so unglaublich wichtig. Diese gemeinsame Gottesdienste, sehr wichtig. Unser ganzes Leben alleine ist ein Gottesdienst, das ist so. Aber auch der gemeinsame Gottesdienst ist so wichtig, weil manchmal arbeiten wir lange an den Werken der Ungerechtigkeit und wir merken es nicht. Und da ist es sehr wichtig, dass wir einander helfen, aufmerksam zu machen. Hey, du arbeitest wieder ein bisschen lange daran, komm zurück zu Gott. Ja, führ ihn wieder hin, dass er wieder am Gottesreich bauen kann. Denn manchmal, und das ist ein bisschen die Sache, geht bei uns der Wurm durch, dass es immer um mein Jesus und mich geht. Ja, es geht immer um meine Beziehung und Jesus und deine Beziehung und Jesus. Und hey, es ist eigentlich auch recht so, weil unsere persönliche Beziehung zu Jesus ist sehr wichtig. Aber wir sehen auch in der Bibel, dass auch ich und du und er und Jesus, ja, dass dieses Wir und Jesus sehr wichtig ist. Dass wir füreinander Fürbitte halten. Dass wir nicht nur miteinander über Jesus sprechen, wenn wir sagen, oh, mir geht es gerade richtig schlecht, und dann sagt man, ja, Gott hilft dir dann schon. Dann, sondern dass man sagt, dass man natürlich zuerst zuhört und mit ihm darüber spricht, aber dann auch zu Jesus bringt, dass man sagt, hey, komm, lass uns gemeinsam vor Jesus treten mit diesem Problem und gemeinsam beten. Ja, das ist etwas, das bei uns leider ein bisschen verloren geht, aber wenn wir uns überhaupt mal anschauen in der Bibel, wie wichtig oder was für eine Rolle spielte dieser stellvertretende Glaube. Der Glauben der Freunde hält den Bettgebundenen, damit er wieder laufen kann. Der Glauben der Mutter heilte ihre Tochter von Dämonenbesessenheit. Damit jemand dämonenbesessen ist, diese Person war wahrscheinlich noch nicht, oder ich würde sagen, sie war noch nicht, Christi hatte noch nicht den Heiligen Geist in sich. Und somit war sie noch nicht mit Gott unterwegs und somit die Mutter alleine, der Glauben der Mutter alleine heilte die Tochter von dieser Dämonenbesessenheit. Und Jesus sagt auch, hey, dein Glaube heilte sie. Der Blick, der Glaube des Zenturions heilte seinen Diener vor dem Tod. Ja, Jesus sagte immer, dein Glaube heilte ihn, heilte sie. Und deshalb dürfen wir diesen Blick für das Miteinander nicht außer Acht lassen, denn um diesen guten Lauf zu vollenden, hilft es ungemein, wenn wir miteinander diesen Weg gehen. Und diesen Blick füreinander, der nicht immer lustig ist und spaßig, auch das ist das Sterben, zu dem wir aufgefordert sind, nämlich aufeinander achten, mal vielleicht ernste Gespräche führen. Ja, und fragen, wie geht's dir wirklich? Anstatt zu sagen, hey, wie geht's? Aber eigentlich fragst du gar nicht danach. Und kommen wir jetzt zum dritten Thema, nämlich, wir wollen ja gemeinsam den guten Lauf vollenden. Und wie wissen wir jetzt, was der gute Wille Gottes ist und was nicht der Wille Gottes ist? Michael Horton sagte das mal so. Der richtige Fokus der Heiligkeit liegt nicht darauf, von etwas, zum Beispiel der Welt, abgesondert zu sein, sondern darauf, für etwas abgesondert zu sein. Wenn wir uns nochmal Ronaldo vor Augen halten, dann sagt Ronaldo in dem Sinne nicht, ich bin nicht jemand, also nicht ein Tennisspieler oder ich bin nicht ein Golfer, sondern er definiert sich, für was er ist. Ja. Er sagt nämlich, ich bin ein Fußballer. Und Somit sollten wir nicht nur denken, dass es passiert oft, dass wir den Gedanken haben, wir sind einfach nicht von der Welt. Ja, alles, was die Welt macht, ist schlecht und ich bin einfach nicht, ich handle gegensätzlich zu dem, was sie machen und das macht mich gut. Und das führt manchmal auch ein bisschen zu einer Überheblichkeit, dass wir denken, das ist es, was ich bin nämlich einfach besser als sie. Ja, das ist so ein bisschen auch wie mit diesem Beispiel vom Fußballspielen. Es geht einfach darum, dass ich besser bin als der Rest. Aber unser Wert ist nicht einfach, was wir nicht sind, sondern gerade das, was wir sind, was Gott sagt, was wir sind. Und überleg doch einfach mal, wie unglaublich wir erschaffen worden sind, wie Gott uns sieht und was wir wirklich sind, weil er sagt, wir sind seine Kinder. Wir werden adoptiert in die Kindschaft durch Jesus Christus und wir haben sogar Erbteil am Reich Gottes. Gott sagt uns, wir sind sogar Priester und Könige. Ja, Priester in dem Sinne, dass wir anders sind, das ist so, aber dass wir auch die anderen dadurch segnen, dass wir die Vermittler sind zwischen den Ungläubigen und Gott. Ja, dass wir sie zu Jesus hinführen. Natürlich, der wahre, einzige Vermittler ist Jesus Christus. Aber wir können sie aufmerksam machen. Ja, und sie zu Gott führen, sie segnen. Und die Bibel beschreibt sogar, dass wir höher erschaffen sind als Engel. Und wir werden sogar einmal Engel richten. Ist schon recht ein hoher Stellenwert, in das Gott uns selbst gibt. Das heißt, wir sind nicht einfach ein bisschen anders als die Welt, sondern wir haben tatsächlich eine gewisse Würde, eine Würde als die Kinder Gottes. Und das heißt, wenn wir denken, ja, was ist der gute Wille Gottes, dann sagen wir manchmal, können wir uns überlegen, ja, was würde Jesus tun, aber wir können uns auch überlegen, ja, würden wir, wenn wir dieser Rolle gerecht werden, nämlich als Priester, als König, als Kinder Gottes, handeln wir auch so? Ja, wie als wären wir Priester Gottes, als wären wir höher erschaffen als Engel. Verhalten wir uns auch so oder verhalten wir uns einfach anders als der Rest? Und natürlich, diese zwei Dinge sind sehr eng miteinander verknüpft, weil nun als Kinder Gottes verhält man sich einfach direkt anders als die Welt. Aber es sollte nicht aus der Intention herausgehen, dass wir uns verhalten einfach entgegen der Welt, sondern weil wir jemand sind. Und nun, die Frage ist, nun, was gebührt sich also dann als Kinder Gottes? Wie können wir wissen, wie es sich gebührt, als Kinder Gottes zu handeln? Und da hilft ungemein eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, wo wir zum Beispiel voneinander lehren können auch, ja, dass wir andere tragen und selbst auch getragen werden. Und all das ist durch den Eckstein von uns, nämlich durch Jesus Christus, durch seine Worte. Und da hilft es auch sehr, sein Wort zu lesen, um seinen Willen zu erfahren. Nun, wenn wir uns jetzt also überlegen, was könnte das konkret heißen für das neue Jahr? Wie können wir wissen, was für Vorsätze wir machen sollten, damit wir dieser Rolle als Kinder Gottes gerecht werden und uns im Leibe, ja, dass wir jeden Tag einen Gottesdienst haben und dass wir auch zueinander schauen und uns helfen, nicht den Weltlauf anzupassen. Ich habe hier vier Punkte aufgeschrieben. Sehr an den Römertext angepasst. Nämlich das erste ist Gottes Barmherzigkeit verstehen. Ja, weil wir müssen zuerst den Glauben haben, damit wir auch die Werke der Gerechtigkeit tun. Weil alles, was nicht aus Glauben entsteht, gemacht wird, ist Sünde. Aus dem Römerbrief. Und wenn du noch nicht dieses Vertrauen hast oder dieses komplette Verständnis von Gottes Barmherzigkeit hast, dann hilft es sehr, dass man sich dem immer wieder zuwendet und sich einpredigt, ja, was bedeutet Gottes Barmherzigkeit und Liebe? Wie sieht Jesus Liebe aus für mich? Und das auch verstehen. Und dann, wenn es soweit ist, dann dürfen wir ihm auch auf diese Liebe antworten durch unser Leben. Und da hilft es auch, nun sich zu fragen, ja, was für Fähigkeiten hat Gott mich ausgestattet, um ihm zu dienen zu können, um mein Leben besser für ihn auszurichten zu können. Das andere Beispiel wäre dann, wenn wir schon dort sind, wo wir sein wollen, ja, wie können wir mehr Dankbarkeit ausüben? Ja, es passiert schnell, dass wir durch den Tag gehen und dass wir das mal aus den Augen verlieren, was wir hier tun, dass wir das zur Ehre Gottes tun und dass wir auch gesegnet sind. Da hilft es ja auch, ein Tagebuch zu führen. Wenn wir uns jetzt denken, ja, okay, wie passen wir uns dann denn nicht dem Weltlauf an, einmal negativ formuliert, dann ist der Punkt vielleicht dort, ja, was ist denn eigentlich die Bereiche, wo ich noch an Satans Reich baue, wo ich noch sündige? Und dort könnte man zum Beispiel eine Accountability Group starten mit einer Person deines Vertrauens, dass man sich hilft, nicht dem Weltlauf anzupassen, dass man hilft, aus gewissen Gewohnheiten herauszubrechen. Weil Gott hat nicht ohne Grund einfach die Kirche gegründet, sondern er hat sie gegründet, weil wir uns dort drin uns gemeinsam helfen können. Und zu guter Letzt ist natürlich das Bibellesen. Und meine Gedanken dazu sind oft, nimm etwas, was die kleinste Aktivierungsenergie braucht, etwas, was du selbst an deinem schlechtesten Tag machen kannst. Und was ich mir immer sage, an meinem schlechtesten Tag, wenn ich gar keine Lust habe, dann lese ich einfach einen Satz. Ein Vers. Das ist's. Und das Ding ist, es ist besser, einfach ein Vers zu lesen, anstatt 100 Verse, in denen du keine Ahnung hattest, um was es ging. Weil in einem Satz kannst du schon so unglaublich viel herausnehmen, wenn du es wirklich anschaust und Zeit nimmst und dir sagst, hey, diesen Vers, darüber sinne ich auch nach. Ich denke darüber nach. Ich versuche, diesen Vers auf mein Leben anzupassen. Wir haben ja die Bibel-App von YouVersion. Dort hast du jeden Tag einen Vers, wo sogar ein 2- bis 3-minütiges Video ist, von einer Person, die dich dort ein bisschen näher einführt. Und so nimmst du schon so viel mehr heraus, wenn du mindestens einen Satz gelesen hast, als ein ganzes Kapitel. Und das Ding ist auch, oft ist es bei mir so, wenn ich dann schon mal dran bin, wenn ich diesen Vers gelesen habe, dann lese ich oft einfach weiter an meinen besten Tagen. Und auch das ist okay. Und dann wirst du sehen, wirst du viel, viel mehr lesen, als wenn du dir immer sagst, ich werde ein ganzes Kapitel lesen und dann doch nichts lesen, weil es einfach zu anstrengend ist. Und wenn du es ein bisschen größer haben möchtest, auch die Bibelpläne sind unglaubliche Hilfsmittel, um das Ganze auf Vordermann zu bringen. Und hier ist noch der Punkt, und das ist zu guter Letzt, betet. Bete. Vergiss es nicht zu beten, weil eine Beziehung ist nur so lange aktiv, wie man sich in der auch investiert. Ja. Wie man diese Beziehung auch pflegt. Und wenn man das nicht macht, wenn es nur darum geht, Dinge zu tun, so äußerliche Rituale zu tun, aber wenn die persönliche Beziehung nicht gepflegt wird, nun, dann stirbt sie langsam ab. Und so ist es wichtig, das Ganze mit Gott zu gehen und zu fragen, den Heiligen Geist zu fragen, dass er dir auch das zeigen möchte, was der perfekte Wille Gottes ist. Der Wille, der für uns gute Pläne hat. nicht Pläne des Unheils, der sogar alles, ja alles uns zum Besten dient. Und so hoffe ich, dass auch du das neue Jahr wunderbar starten kannst mit nach dem Willen Gottes durch dein ganzes Leben hindurch in allen Bereichen. Und dass du nachsinnst über sein Wort, über seine Gebote und das auch versuchst umzusetzen. Und immer mit dem Wissen, dass Gott alles für dich getan hat und dich liebt. Durch und durch. Und so wünsche ich dir eine ganz, ganz gesegnete Zeit und wir hören uns. Mach's gut.